Es ist nicht ganz unwichtig, wenigstens eine Fremdsprache trivial zu beherrschen. Das weiß Herr U bereits seit der Schule und seinem ersten Kontakt mit englischsprachigen Personen. Vor allem in seinem jetzigen Job in München ist es von Vorteil, Englisch zu können, da täglich die meisten Mails in dieser Sprache geschrieben sind. Wenn Herr U wüsste, was in den nächsten Monaten so Deutsch, Englisch, Schottisch auf ihn zukommt, na, hört selber. Ende 2003 fing ja alles ganz nett an. Vor ein paar Wochen im Stubaital beim Kickoff-Meeting von Herrn U's Firma. Und bleibt es auch. Nachdem der neue Kollege, den Herr U am Frühstückstisch des ersten Morgens des Meetings kennengelernt hat, nun schon einige Zeit in München wohnt, treffen sich die beiden, um ihre Gemeinsamkeiten und Kompetenzen im Bereich der Abendgestaltung zu entdecken. Wir können zusammen Champions League schauen, so die gemeinsame Idee. Es ist Mittwochabend und das Wochenende steht quasi vor der Tür. Also treffen sich der neue Kollege Herr Niegel und Herr U in einer bayerischen Gaststätte in Altperlach, weil der Niegel dort in der Nähe ein Zimmer zur Miete bewohnt. Bei Weißbier und Weißbier sprechen die beiden über dies und das, den Fußball im Allgemeinen und über die jeweilige Vergangenheit. Der Niegel hat vor kurzem noch in Glasgow gewohnt, war davor viele Jahre in Edinburgh und kommt ursprünglich aus Hamburg. Jetzt gab es ein Jobangebot von Herrn U's Firma, das so attraktiv war, dass er nun in München in einer Einzimmerhöhle wohnt. Soweit, so gut. Der Niegel ist auf der Suche nach einer größeren Wohnung in München, denn da gibt es auch seine Freundin, die gebürtig aus dem Norden Englands stammt und zurzeit immer noch in Schottland lebt. Ihr merkt, es wird mächtig international und grenzüberschreitend, im wahrsten Sinne des Wortes. Und während 22 Spieler auf einer Videoleinwand einen Ball über ein grünes Spielfeld hin und her schießen, entdecken der Niegel und Herr U, neben der Klärung ihrer Herkunft und ihres Beziehungsstatus, ihren gemeinsamen ironischen Humor und die Leidenschaft für Weißbier. Immerhin ist es ja schon Mittwoch und fast Wochenende. So wird dieses heute erstmals gestartete Treffen in den nächsten Wochen zu einem Ritual, das sich in unterschiedlichen Irish Pubs und Gaststätten mit Premiere-Übertragungsrechten wiederholt. Einige Zeit mit Champions League-Gruppenspielen und Wochenendreisen von Niegel zu seiner Freundin nach Schottland sind vergangen. Da kündigt dieser den ersten Besuch seiner Lebensgefährtin Mary in München an. Klar, die möchte ja sehen, wo und mit wem sich ihr Partner unter der Woche in Bavaria so rumtreibt. Als der Tag des Besuches gekommen ist, steht fest, das erste Treffen im privaten Bereich stattfinden zu lassen und nicht in einem der Irish Pubs in München. Pubs kennt Mary sicher bereits zu Genüge aus ihrer Heimat. Ding Dong, das ist also Mary. Sie bedient mit ihren dunklen Haaren so gar nicht das Klischee der Deutschen, das des weißhäutigen, dann verbrannten Engländers auf Malle. Ihre schönen Augen strahlen, als ein fast akzentfreies Guten Abend über ihre Lippen kommt. Sie hat bereits schon etwas Deutsch gelernt, so der Niegel bereits im Vorfeld des anstehenden Besuches, und Herr U ist jetzt wirklich sehr beeindruckt, wie gut Mary ihre ersten deutschen Sätze zum Besten gibt. Na, wenn das so ist und hier alle die deutsche Sprache so gut beherrschen, steht nach einem Essen, ein paar Wein, einem Spieleabend nichts mehr entgegen. Mary lächelt, als sie von dieser Idee erfährt. Ob nun rein aus Höflichkeit oder Selbstbewusstsein, das ist nicht genau zu erkennen. Die Spiele Tabu, Activity sowie Spielkarten liegen kurze Zeit später auf dem Tisch. Nach ein paar Runden Rummy und Gläsern Wein kommt es schließlich zu einer Partie Activity mit verschärften Regeln. Es müssen drei Wörter beschrieben werden, die am Anfang von zusammengesetzten Wörtern stehen, und das Team muss anhand dieser drei Begriffe das zu allen passende dahinterstehende Wort erraten. Hier ein kurzes Beispiel. Löwen, Affen, Milch. Das sind die drei Wörter auf der Spielkarte. Der oder diejenige, die an der Reihe ist, muss seinem Team diese drei Wörter nacheinander malend, mit Worten umschreibend oder pantomimisch erklären. Ist das geschafft, kommt für das Team aber die nächste Hürde. Das zweite gemeinsame Wort, das hinter Löwen, Affen und Milch kommt, also das Ende der Komposition bildet, muss das Team nun erraten. In diesem Beispiel ist es das Wort Zahn. Zusammen wird daraus Löwenzahn, Affenzahn, Milchzahn. Nun ist Mary an der Reihe, zieht eine Karte und sie beginnt zu erklären. Spricht von kleinsten Teilchen in der Physik und beschreibt etwas, das explodiert. Atom kommt es schließlich aus ihrem Team. Stimmt, nächstes Wort. Das, was sich unten am Ende der Beine befindet und wo wir draufstehen. Fuß, Füße ist die Antwort. Richtig, nächstes Wort. Mary startet mit Wort Nummer 3 und erzählt etwas von einem großen Karton mit Schleife drum. Meistens ist statt der Schleife der Karton nur in buntes Papier eingewickelt. Man erhält das gesuchte Wort am Geburtstag, zu Ostern und oder zu Weihnachten. Ein Geschenk? Kommt es zögerlich aus dem Team? Ja, richtig. Und nun schaut Mary ganz hoffnungsvoll in die Runde und ist sich sicher, ihr Team löst die Aufgabe mit Leichtigkeit. Atom, Fuß und Geschenk stehen also vorne. Das eine gemeinsame Wort, das sich dahinter anschließt, wird jetzt also vom Team gesucht. Mary motiviert siegesicher nickend ihr Team. Das hat eine Idee. Pilz könnte das gesuchte Wort sein. Atompilz, Fußpilz, okay, aber was bitteschön ist ein Geschenkpilz? Dann ratterte es urplötzlich bei allen in der Runde. Lost in translation at its best. Bei allem Mut, sich dieser deutschsprachigen Runde zu stellen und mit ihrem Eifer jedes Wort bestmöglich aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, hat Mary das auch gleich mal mit dem Wort Gift gemacht, das als drittes auf der Karte stand. Daraus wird dann logischerweise bei ihrer vorgenommenen Übersetzung das Wort Geschenk, obwohl sie das deutsche Wort Gift hätte beschreiben müssen. Damit am Ende die Wörter Atompilz, Fußpilz und Giftpilz als Ergebnis rauskommen. Der Knaller des Abends, vor allem, wenn man sich dazu das wie selbstverständlich siegessicher schauende Gesicht von Mary vorstellt, das mehrere komplett überfordert verdutzte Gestalten vor sich hat. Diese Feuerprobe zu bestehen hat natürlich mächtig Eindruck bei Herrn U hinterlassen. Er ist sich nicht sicher, ob er sich dieses Spiel mit Engländern in England auf Englisch getraut hätte. Über die nächsten Wochen und Monate entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen Mary, dem Nigel und Herrn U. Und eines Tages teilt der Nigel dem Herrn U mit, dass Mary die eine ist und sie heiraten werden. Herr U ist herzlich zur Hochzeit eingeladen, wird aber in den nächsten Tagen noch ein offizielles Schreiben erhalten. Das ist dann auch bald da und Herr U staunt nicht schlecht. Der Brief mit der Einladung zur Hochzeit kommt direkt aus England und auf der Karte geben die Eltern von Mary hochoffiziell die Hochzeit ihrer Tochter mit einem gewissen Herrn aus Deutschland bekannt. Dann folgt, dass Herr U und seine Freundin freudig erwartet werden. In England versteht sich. Nicht schlecht, Herr Specht. Sowas Formelles kennt Herr U aus Deutschland nicht. Was Herr U aber aus Deutschland kennt, sind Junggesellenabschiede. So viele hat er noch gar nicht mitgemacht und die, die er bisher begleitet hat, waren eher harmlos dagegen, was nun folgt. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal, dass gewisse Dinge anders laufen. Nigel kommt gleich mit seinen Planungen bzw. die seines Trauzeugens um die Ecke. Ein erster Junggesellenabschied ist in Erding bei München geplant und dann eine Woche später eine Stag Night, also Junggesellenabschied, in Edinburgh, Schottland. Wieder eine Woche später danach wird die Hochzeit im Norden Englands stattfinden. Damit wäre der Juli ausgebucht, denkt sich Herr U und reicht sofort Urlaub ein, um an allen Events teilnehmen zu können. Der angekündigte Juli ist da und Herr U ist mit der S-Bahn auf dem Weg von München nach Erding zum Junggesellenabschied. Treffpunkt Gasthof zum Erdinger Weißbräu. Gut gelaunt und freudig gestimmt, einen lustigen Abend zu verbringen, erreicht er die Lokalität. Aus der ersten Lokalität wird eine weitere, dann noch eine, und es ist wohl jedem klar, dass an so einem Abend, den 15 ausgewachsene Männer gemeinsam verbringen, nicht Wasser getrunken wird. Nachdem tief in der Nacht in einem Café mit einem Kugelschreiber ein Kinderbuch inhaltlich neu interpretiert wird, das sich in einer Lesebox in der Ecke befindet und anschließend den Weg zurück in die Box findet, damit die kleinen Racker morgen zum Familienfrühstück etwas zum Lesen haben, geht es weiter in eine, nennen wir es, Diskothek. Auf dem Fußweg dorthin möchte Nigel so viel wie möglich Schritte sparen und marschiert auf direktem Wege über den Marktplatz von Erding durch den mit knietief Wasser gefüllten Brunnen, sodass er dahinter pitschnasse Spuren auf dem Asphalt hinterlässt, denen alle folgen können. Die Diskothek von Erding entpuppt sich in dieser bereits fortgeschrittenen Stunde eher als ein verlassener Saloon, vor dem sinnbildlich der Wind Strohbüschel vor sich her treibt. Ausgestorben ist hier der richtige Fachterminus. Nur ein paar Angestellte und sehr wenig Gäste lungern am Tresen herum. Nigel, Herr U und die anderen beginnen nach weiteren Getränken auch zu lungern. Der Abend hinterlässt seine Spuren. Morgens gegen 4 Uhr sitzt Herr U. mit noch weiteren Gesellen des Abends im Taxi zurück nach München. 42 Kilometer Taxifahrt, weil das ja so preiswert ist. Ziel ist das bereits bekannte Nachtcafé, in dem Herr U., nachdem er an der Bar im Außenbereich steht, der Meinung ist, noch ein paar isotonische Getränke in Form von Caipirinha zu sich zu nehmen. Der S-Bahn-Verkehr an diesem Morgen pendelt bereits wieder im normalen Tagesrhythmus. Da entschließt sich Herr U. dann doch mal nach Hause zu fahren. Es hat mittlerweile zu regnen begonnen und weil unser Held so gut gelaunt ist, springt er, angeheitert wie er ist, auf seinem Fußweg von der S-Bahn nach Hause mit seinen Sommerschüchen von Pfütze zu Pfütze. Pitschnass, besonders an den Füßen, erreicht Herr U. seine Wohnung, reißt die Tür zum Schlafzimmer auf. Immerhin ist es bereits kurz nach 6 Uhr morgens und steht mit einem Tada vor dem Bett, in dem seine Freundin schläft. Noch. Nachdem diese verdutzt sein Äuglein ein Stück geöffnet hat, nutzt Herr U. seine Chance, ihre Reaktion als Konversationsaufforderung zu verstehen und beginnt ihr in einem Monolog die Ereignisse der letzten Nacht zu berichten. Erst ist ein Schnaufen von ihr zu hören, dann sieht Herr U., wie sie sich das Kissen über den Kopf legt. Schließlich unterrichtet sie Herrn U. über die im Moment vorherrschende exakte Uhrzeit, dass sie das einen Scheiß interessiert, er endlich die Fresse halten soll und ihn schließlich nicht wirklich bittet, sondern befiehlt, endlich zu schlafen. Als Herr U. einige Stunden später erwacht, weiß er nicht so genau, wie es ihm geht, weil etwas anderes ist deutlich präsenter zu spüren. Herr U. realisiert sofort, er muss so schnell wie es geht auf die Toilette und da kniet er dann auch Sekunden später. Einer der Caipirinhas war wohl schlecht. Erschöpft und um einige Flüssigkeit erleichtert, hofft Herr U., dass es sich damit erledigt hat. Sogleich stellt sich ein neues Gefühl in ihm ein, das eines mächtig ausgewachsenen Katers. Wasser sollte helfen, auch gegen den sauren Geschmack im Mund. Also zieht sich Herr U. mit dem Kopf unter den Wasserhahn am Waschbecken und spült einige Schlucke Leitungswasser in seinen Körper. Der Magen von Herrn U. findet das aber überhaupt nicht gut und reagiert sofort. Dem Organ ist jetzt mehr danach, jegliche Flüssigkeiten und Feststoffe nach oben abzuführen, als ihm etwas, egal was es ist, zuzuführen. Dieser Vorgang wiederholt sich den ganzen lieben langen Tag und Herr U stirbt die tausend Tode des Ich trinke nie wieder Alkohol. Neben dem Kater stellen sich bald körperliche Schmerzen bei ihm ein, denn obwohl er nichts mehr in seinen Eingeweiden hat, das nach oben raus könnte, arbeitet sein Magen dennoch ordnungsgemäß sein Entleerungsprogramm konsequent ab. Herr U wollte sich nie vorstellen, einen ganzen Tag kotzen zu verbringen. Jetzt weiß er aber, wie das ist, und das ist nicht schön. Bereits sicher ein Dutzend Mal hat Herr U an diesem Nachmittag den kleinen Nasstrakt mit der Schüssel aufgesucht. Nach jeder Bestrafung durch den Gott des Branntweines fällt Herr U schweißgebadet und krümmend vor Schmerzen rückwärts in den Flur und bleibt tiefatmend liegen. Dieses Mal hört er seine Freundin völlig verzweifelt telefonierend mit ihrer Mutter neben dem vergifteten Herrn U am Boden. Den Rat, den die Mutter durch den Hörer gibt, versteht auch Herr U bis in seine liegende Position. Der ist nur besoffen, wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung, da muss er durch, selbst schuld. Da muss er durch, ist ein gutes Stichwort, denn beim Gedanken, dass ihm nächste Woche ein ähnliches Programm in Schottland erwartet, wird ihm wieder furchtbar schlecht. Noch schwört er sich, nie wieder einen Schluck Alkohol zu trinken, und das macht er dann auch genau eine Woche. Eine Woche nach den Erlebnissen von Erding und dem Tag danach fliegt Herr U nach Newcastle. Ein Arbeitskollege, der ebenfalls zur Stag Night und Hochzeit eingeladen ist, hat beschlossen, mit seinem Auto nach Schottland zu fahren. Also das volle Programm. Erstmal nach Calais, danach mit der Fähre rüber nach Dover und anschließend Schmuck im Linksverkehr 355 Meilen im kleinen Flitzer nach Nordengland. Der Plan ist, dass der Kollege Herrn U am Flughafen Newcastle aufgabelt und sie dann gemeinsam nach Edinburgh weiterfahren. Anschließend wollen die beiden noch zusammen eine Woche Urlaub in England machen. Soweit, so gut. Herr U hatte im Vorfeld der Reise seine Flugdaten von München nach Newcastle ordnungsgemäß durchgegeben. Der Kollege hat entsprechend dieser Angaben seine Routenplanung zur Anreise nach Newcastle angepasst. Ihr wisst schon, Calais, Fähre, tralala. Herr U ist gerade auf dem Flughafen Newcastle gelandet und gleich abholbereit zur Weiterfahrt nach Edinburgh. Er greift zum Telefon, erreicht seinen kollegialen Shuttle-Service und fragt, ob der Kollege schon in der Nähe ist. In der Hoffnung, Herr U verliert nicht zu viel Zeit, während er auf die Ausgabe seines Koffers wartet oder bei der Passkontrolle anstehen muss. Wäre ja doof, wenn der Kollege vor dem Flughafen zu lange wartet. Wie? Erst bei London ist das Erste, was Herr U laut von sich gibt, als er die Antwort auf seine Frage erhält, ob sein Kollege schon in der Nähe ist. Er hätte die Anreise und Entfernung leicht unterschätzt. Aha. Unterschätzt. Also in ca. 5 Stunden wird er in Newcastle sein. 5 Stunden am Flughafen in Newcastle warten. Das sind ja großartige Aussichten für einen U, der sich erstmal setzen muss. Während eines Kaffees und Gebäck überdenkt Herr U seine möglichen Optionen des Zeitvertreibs am Flughafen Newcastle. Atmen und Menschen beobachten, die kalkweiß in und puterrot aus Flugzeugen steigen, ist auf Dauer langweilig. Herr U greift zu einem Roman, den er prophylaktisch auf die Reise mitgenommen hat. Nicht in der Annahme, dass er überhaupt zum Lesen in der folgenden Woche kommen wird, aber wenn doch, hat er ein Buch dabei. 450 Seiten später. Herr U schließt das Buch mit dem Nachwort ab und klappt es zu. Fertig gelesen. Es ist bereits Tea Time, aber noch wartet kein Kollege vor dem Flughafen. Da klingelt das Handy von Herrn U. Noch 20 Minuten, teilt der Kollege ihm mit. Und noch etwas. Er kann nicht mehr. Herr U muss bis Edinburgh weiterfahren. 20 Minuten später steht Herr U mit seinem bisschen Gepäck vor dem Flughafen Newcastle, in dem sich unter anderem eine bayerische Tracht befindet und ganz tief ein bereits vollständig gelesenes Buch. Da sieht er ein MX-5 Cabrio mit deutschem Kennzeichen vorfahren. Am Steuer ein ihm nicht gerade unbekanntes, aber dennoch wenig taufrisches Gesicht, inklusive erschöpfter Augen. Herr U. verkneift sich jeglichen Kommentar. Der Junge ist schon gestraft genug, verstaut seine Sachen, springt auf den Fahrersitz und weiter geht die wilde Fahrt. Für Herrn U. endlich, für den Kollegen hat sie ein Ende. Was eine Scheiße, kommt es von rechts neben Herrn U. und tausendmal sorry. Überholen war auch so eine Sache im Linksverkehr, so der Kollege, denn da sich das Lenkrad im Auto ebenfalls links befindet, muss man ganz schön weit nach rechts rausziehen, um zu sehen, ob vorne frei ist. Ein echtes Höllenkommando. Jetzt, so der Kollege, kann er ja sagen, ob vorne frei ist, wenn Herr U. ein Stück nach rechts rauszieht. Ein Vertrauensmodell also für den Überholvergang mit jemandem als Hilfe, der ziemlich müde Augen hat. Nach ein paar Höllenkommando-Überholvorgängen und 2 Stunden erreichen die beiden ungeblitzt Edinburgh und ein paar Augenblicke später ihr Bed and Breakfast. Nachdem sie ihr Zimmer bezogen haben, meldet sich Herr U. beim Nigel, der sich natürlich schon in Edinburgh befindet. Sie sollen in den Pub Golden Rule kommen. Gesagt, getan. Der Kollege muss nach seiner Fahrt ganz dringend wieder etwas Lebensenergie tanken. Nigel kennt durch seine Zeit in Edinburgh und weil das Golden Rule sein Stammlokal ist, natürlich jeden, wirklich jeden in diesem Pub. Ein paar Freunde aus Deutschland sind ebenfalls schon da, dazu ein Amerikaner und jede Menge Schotten, die morgen ebenfalls an der Stag Night teilnehmen. Das Gute an diesem Abend und mit Blick auf den morgigen Tag ist, dass der Pub bald schließt. Dennoch erhält Herr U. noch etliche schottische Konsonantenakrobatik mit auf den Weg zurück ins Bed and Breakfast. Der Tag der Stag Night ist gekommen. Erstmal morgens duschen, wobei der Schritt aus der Duschwanne im Gemeinschaftsbad im Bed and Breakfast nur etwas für Hartgesottene ist. Im Bad sind keine Fliesen am Boden, sondern Teppich. Und dieser Teppichboden ist, nachdem bereits mehrere Menschen an diesem Morgen die Dusche genutzt haben, klitschnass. Herr U. hat das Gefühl, mit seinen Füßen auf ein kaltes, pelziges, schmatzendes Polster zu treten, das aus Atompilz, Geschenkpilz und Fußpilz besteht, als er aus der Wanne tritt. Nachdem das mitgebrachte Handtuch als Fungizid zwischen den 10 Zwischenräumen reichen muss, gibt es schottisches Frühstück mit Toast, Marmelade, Rührei-Würstchen-Gedöns und Black Pudding, was nichts anderes ist als gewürztes Schweineblut gemischt mit Haferflocken und Fett. Ein echtes Diätprodukt. Auf traditionelles Haggis, das ganz grob erklärt aus Schafsinnereien besteht, verzichtet Herr U. aber. Edinburgh ist echt schick. Die Historie, die Burg, die Royal Mile und das Ganze drumherum. Ein echter Reisetipp. Nach dem Kulturprogramm des Tages wird es nun aber wieder ernst. Herr U. und weitere aus München angereiste Teilnehmer werfen sich in die bayerische Tracht. Mit Lederhose bekleidet geht es in einen Pub, in dem dieser Abend beginnt. Und hier trifft die bayerische Krachlederne nun auf den Kilt, denn einige Schotten erscheinen ebenso in der traditionellen Bekleidung ihres Landes. Eine wahre Fashion Week bzw. Abend. Herr U., der noch die letzte Woche schmerzlich präsent in seinem Gedächtnis hat, setzt sich erstmal an den Rand des Tisches, um nicht voll in der Schusslinie zu sein. Da hat er aber die Rechnung ohne die Cousins von Mary gemacht, die natürlich ebenfalls dabei sind und einen Golfball dabei haben. Dieser soll in einem Moment der Unaufmerksamkeit irgendjemanden am Tisch in das Glas geworfen werden, der den Inhalt dann extrinken muss. Herr U. wird nach dem Verkünden dieser Spielregel noch kleiner am Tischende. So richtig fühlt er sich, weiter an letzte Woche erinnert, nicht in Form. Als dann noch als Startgetränk Long Island Iced Tea für die gesamte Runde bestellt wird, welcher als einer der alkoholreichsten Longdrinks gilt und dazu noch einer der Cousins lautstark verkündet, dass die Deutschen eh nichts drauf haben beim Trinken, hilft das Herrn U. auch nicht weiter bei der Motivation. Naja, eines hat der Herr U. schon mal geschafft, als es ein Pub weitergeht. den Long Island Iced Tea zu trinken und zu verhindern, dass der Golfball in seinen Pint geworfen wird. Danach geht es wie in Erding vor einer Woche weiter von Bar zu Bar. Die Gruppe trifft auf weitere Stag Nights und auch Hen Nights, also der voreheliche Hochzeitsbrauch, bei dem nur Frauen als Gruppe unterwegs sind. Irgendwann in irgendeinem Pub steht Herr U ein Stück von der Bar, um zu warten, bis er an der Reihe ist, um weitere Getränke zu ordern. Plötzlich spürt er, dass irgendwas an seiner Lederhose nestelt. Es fühlt sich an wie eine Hand, die sich an seinem Latz, der sich wiederum vor seinen Kronjuwelen befindet, zu schaffen macht. Eine seiner Hände ist das definitiv nicht, wie Herr U eindeutig feststellen kann. Als Herr U nach unten zu seiner Lederhose schaut, sieht er eine dritte Hand winken. Die Hand hat sich durch den Latz geschoben, schaut rechts aus seiner Lederhose wieder heraus und bewegt grüßend die Hände. Auf der linken Seite schaut ein dünner Arm aus seiner Hose, der an der Schulter einer Frau im T-Shirt endet, die neben ihm an einem Tisch sitzt. »Sind das bayerische Lederhosen?«, fragt die Frau lachend auf Englisch. Auch ihr Begleiter, vielleicht Freund oder Ehemann, genauso wie ein weiteres Pärchen am Tisch, können sich nicht mehr einkriegen. Herr U bestätigt ihre Frage mit »Of course« und ist gespannt, erstens wann und zweitens, wie die Dame ihre Hand vorbei am Glockenspiel wieder aus dem Latz der Lederhose ziehen wird. Der ganze Prozess gestaltet sich nach einem weiteren Winker mit ihren Fingern komplett jugendfrei. Dafür wird das Leder der Hose nochmal mit ihrer Hand auf Echtheit geprüft, bevor Herr U mit einem Klaps auf den Hintern von dann ziehen darf. Schließlich endet die Nacht wie in Erding früh am Morgen, aber Herr U ist sich sicher, er wird seinen Körper besser im Griff haben als letztes Wochenende. Dafür hat der amerikanische Freund von Nigel, der extra aus den USA angereist ist, seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle, zumindest die Knie. Als Herr U auf dem Weg zum rettenden Bett im Bed and Breakfast hinter dem Amerikaner geht, fragt er sich, wie man so unkontrolliert die Knie bewegen kann. Dort, wo alle anderen Menschen mit Scharniergelenken ausgestattet sind, scheint sich der Ami in den letzten Stunden Kugelgelenke eingepflanzt zu haben. So bewegen sich seine Knie in alle möglichen Richtungen beim Gehen. Ein einzigartiger Anblick, den Herr U niemals vergessen wird. Herr U erwacht am nächsten Mittag erstaunlich frisch und ohne irgendwelche Flüssigkeiten im Mund, die gerne nach außen gelangen wollen. Das Schlimmste, was ihm jetzt erstmal bevorsteht, ist der mikrobiologisch belebte Flocati im Gemeinschaftsbad. Widerwillig schleppt sich Herr U über den sumpfigen Teppich im Bad unter das warme Wasser und anschließend, nur mit einem Handtuch um die Hüfte bekleidet, zurück ins Zimmer. Bevor er die Tür öffnen kann, wird er rücklings angesprochen. Der besagte Cousin von Mary steht hinter ihm und weist Herrn U darauf hin, dass heute dann so richtig gefeiert wird. Gestern, das war alles nur ein Spaß. Heute zeigt er den Deutschen dann so wirklich, was abgeht. Dazu kommt nochmals der Hinweis vom Cousin, dass die Deutschen eh nichts abkönnen. Der Kollege von Herrn U im Zimmer bekommt das Gespräch natürlich auch mit und macht den grandiosen Vorschlag, erstmal anständig zu frühstücken. Danach ist der Plan, dass Herr U und er abreisen und wie geplant eine Woche gemeinsam Urlaub zwischen Edinburgh und York in England machen. Das Frühstück beginnt und endet leider mit Bier und einem lautstark zum Trinken auffordernden Cousin. Das wird dann heute wohl doch nichts mit dem entspannten Urlaub durch den Norden Großbritanniens. Einige Stunden später befindet sich der Großteil der gestrigen Stag Night-Gruppe auch heute wieder in irgendeinem Pub. Selbst der Amerikaner hat die Scharniere an seinen Knien wieder festgezogen bekommen. Nur einer fehlt, der Cousin, der gestern und heute lauthals die fehlende Kondition der Deutschen angeprangert hat. Wie das dann immer so ist, der mit der größten Klappe, ach ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Heimlich, still und leise hat sich der Cousin aus dem Pub geschlichen, ist zu einer Telefonzelle gegangen und hat seine Frau angerufen, damit diese ihn mit dem Auto abholt. Der Großteil der Gruppe hat den Braten natürlich gerochen und 5 Minuten später stehen ca. 10 Jungs gemischt aus Schottland, England, den USA und Deutschland vor dem Pub. Herr U gehört auch dazu, hält in der einen Hand ein Glas mit Whisky, mit der anderen winkt er, wie alle anderen, dem kreidebleich und wortlos im Wagen seiner Frau verschwindenden Cousin hinterher. Viel Alkohol zu trinken ist nun im Allgemeinen wirklich keine Meisterleistung, findet Herr U. Aber die Geselligkeit und das freundschaftliche Miteinander ist das, was solche Tage und Momente zu etwas Besonderem machen. Vor allem dieses sprachüberschreitende Event mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern ist ein echtes Highlight in Herrn U's Leben. Und nächste Woche wird er ein weiteres Ereignis erleben, eine Hochzeit auf englischem Boden. Hey, wir sind noch nicht am Ende dieser Episode. Der Kollege und Herr U haben am Tag 3 doch den Absprung aus Edinburgh geschafft und sich auf die gemeinsame Reisewoche gemacht. Ihr Plan ist, in Tagestouren an der schottischen und englischen Ostküste entlang zu fahren, bis sie am Ende der Woche in Whitby ankommen, um von dort landeinwärts nach Northallerton zu fahren, wo die Hochzeit stattfindet. Bei ihrem ersten Stopp bleiben sie in einem kleinen schottischen Dorf und finden sich abends, Wunder, in einem Pub wieder. Es laufen auf mehreren TV-Geräten unterschiedliche Fußballspiele. Am Nachbartisch von Herrn U sitzt eine Gruppe Einheimischer, was unschwer am Akzent zu erkennen ist. Sie kommentieren das Spielgeschehen auf dem Bildschirm und immer wieder fallen die Begriffe Killy und Glasgow. Herr U kombiniert, als er bei einer Einblendung im Fernseher sieht, dass gerade ein Spiel zwischen Kilmarnock und Glasgow läuft und es sich bei Killy und Glasgow um die Abkürzung der Städtenamen handelt. Weiterhin, dass sich ein folgender Kommentar, nämlich Next Week Livy, auf den nächsten Gegner Livingston bezieht. Schottisches Englisch oder umgekehrt ist echt etwas Herrliches. Damit nicht genug. Herr U muss Pippi. Bevor er sich der Rinne widmet, sieht er im Vorbeigehen, dass an einer der 2 Türen der Toiletten für das ernstere Geschäft ein Zettel hängt und den möglichen Nutzer darauf hinweist, dass hier etwas kaputt ist. Die Kabine daneben ist benutzbar. Während sich Herr U in den letzten Entleerungszügen seiner Blase befindet, kommt jemand hinter ihm in den Nassbereich für Herren gestolpert, geht schnurstracks zur Tür der defekten Toilette und versucht, diese rüttelnd zu öffnen. Den Zettel hat er wohl aus Gründen anderer Prioritäten übersehen. Herr U schaltet sich ein und informiert in seinem besten Oxford-Schulenglisch den sichtlich unter Druck stehenden und angehenden Geschäftsmann mit »The toilet is broken« darüber auf, dass sich die Tür nicht öffnen wird, weil diese nun mal außer Betrieb ist, was ja auch der Zettel an der Tür bestätigt. Der eindeutig gleich als Schotte identifizierte Türrüttler erteilt Herrn U mit einer kurzen Antwort sogleich eine Pub-Englisch-Lehrstunde, indem er Herrn U mit einem kurzen »Ah, it's fucked« die umgangssprachliche Beschreibung von »The toilet is broken« beibringt. Englisch ist nicht gleich Englisch. So werden die nächsten Tage weitere bilingual lehrreiche, vor allem auch nach einem Besuch der Innenstadt von Newcastle, den Flughafen kennt Herr U ja schon, wo Geordie gesprochen wird. Geordies benutzen we anstelle von us, yous als Plural von you, me anstelle von my, us anstatt me und war oder sowas ähnliches für our. Chewbacca lässt grüßen. Zum Schluss ihrer Reise endet die Tour, wie bereits erwähnt, in der Kleinstadt Whitby in der Grafschaft North Yorkshire. Die Stadt war Ausbildungsstätte vom Seefahrer James Cook. Die Schiffe seiner zahlreichen Seereisen wurden hier gebaut und auch die bedeutende Südseereise von 1768 nahm hier ihren Anfang, zum Beispiel nach Neuseeland. Da will Herr U unbedingt auch mal hin. Außerdem wohnte einst Bram Stoker in Whitby und die Stadt diente als Inspiration für sein Meisterwerk Dracula. Jener Dracula scheut im Roman die Sonne und genau das können Herr U und sein Kollege nach 5 Tagen im Cabrio ohne Verdeck, Sonnenhut oder Sonnencreme bestens nachvollziehen. Wer rechnet schon damit, dass in England eine Woche lang die Sonne scheint? Als Herr U einen Tag vor der Hochzeit seine Freundin am Flughafen abholt, kann diese ihr Lachen über die knallrote Birne von Herrn U nicht verbergen. Jetzt steht nur noch ein Event ins Haus und dann kann Herr U endlich in die Betty Ford Klinik zur Kur. Die Hochzeit von Mary und Nigel ist wirklich so, wie man sich eine britische Feier vorstellt. Sehr feierlich und unvergesslich. Die Damen tragen Hüte, die Schotten erscheinen im Kilt, in dem, der nur für besondere Anlässe bestimmt ist. Es gibt nur 3 Reden, die vom Brautvater, die des Bräutigams und zum Schluss die des Trauzeugens. Diese letzte Rede enthält etwas, das in den letzten 14 Tagen vollumfänglich umgesetzt wurde und schon seit Jahren das Lieblingswort von Nigel ist: Stößchen. Stößchen beim Weißbier, Stößchen vor jedem Sekt, Stößchen in Erding und Edinburgh. Der Trauzeuge animiert während seiner Rede die Gäste immer wieder zum Anstoßen auf das Brautpaar. Zusätzlich schafft er es dadurch allen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dieses eine Wort mit Ö beizubringen. Dazu hat er 2 große gelbe Pappkarten geschrieben. Auf der einen steht Stöß, auf der anderen Chen. 2 Freunde halten die Pappkarten immer dann hoch, wenn es in der Rede zum Anstoßen kommt, und nach dem 3. Mal beherrschen alle Gäste, egal ob aus England, Schottland oder den USA, das Wort Stößchen und machen lautstark mit. So wird bis tief in die Nacht die Hochzeit der beiden gefeiert. Und weil es so schön ist, geht die Sause am nächsten Tag im Haus und im Garten von Marys Eltern weiter, bis alle festen und flüssigen Vorräte der Familie vollständig aufgebraucht sind. Auf dem Rückflug nach Deutschland hätte er Zeit, in sich zu gehen. Egal wie hart auch manchmal der Kater und das Leben ist, freudig auf jeden neuen Tag, stellt er glücklich fest. Was ein herrlicher Juli 2004, okay, bis auf den einen Sonntag mit automatischem Entleerungsprogramm. Vor allem, welches Glück er hat, so tolle Menschen als Freunde zu haben und egal, wo er sich auf dieser Welt befindet, interessante Begegnungen, Menschen sowie neue Freunde finden kann, weil er unter anderem Englisch sprechen kann.